Ich freue mich, heute in der Gemeinde Neumarkt sein zu dürfen und euch alle zu sehen. Es ist eine volle Gemeinde, das ist sehr schön. Ich habe mich gefreut, dass ich auch eure Erfahrungen gehört habe. Das ist ein lebendiger Glaube, das ist etwas, was erlebt wird, nicht nur Theorie, sondern man erlebt etwas, man vertraut Gott etwas an und dann auch erlebt man, dass Gott auch eingegriffen ist, dass er geholfen hat. Ich freue mich, dass Andreas heute da ist, Andreas Hertel. Und ja, du bist nicht immer da, aber heute bist du da, gerade wo ich da bin. Schön. Ich freue mich vor allem, dass der Bernhard Stark auch da ist. Bernhard, dich habe ich schon lange nicht mehr gesehen in der Gemeinde, weil ich bin nur einmal im Monat da und du kommst immer irgendwie da, wo ich nicht da bin. Aber schön, dass du da bist. Mein Gott, dich auch segnen. Und auch für euch alle, ich habe jetzt keine Zeit, alle namentlich zu nennen, aber ich freue mich, dass ihr da seid, dass die Thekla auch da ist. Das ist eine große Freude. Und auch mit ihrer Freundin ist sie da. Wollen Sie auch nach vorne kommen? Ach so, okay. Okay, so, jetzt möchte ich gerne auch Gott bitten, das haben wir auch getan, dass er uns Ruhe und Frieden und Stille schenkt, wenn wir sein Wort aufschlagen. Ich hoffe, dass ihr eure Bibel in der Hand habt. Wir werden ein paar Texte miteinander lesen. Und ich wünsche uns allen Gottes Segen, dass er mit uns ist, dass wir verstehen die Botschaft für diesen Gottesdienst. Ich fange an mit einem Text in 1. Petrusbrief, Kapitel 1. 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Da möchte ich gerne den Vers 5 lesen. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 5. Eigentlich können wir schon von vorne anfangen, ab dem Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das auch bewahrt wird im Himmel für euch. Und jetzt kommt der Gedanke hier in Vers 5, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zu Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbart werde zu der letzten Zeit. Ich lege die Betonung auf dieses Wort, dass ihr bewahrt werdet. Es ist nicht leicht in der heutigen Zeit, dass jemand bewahrt wird. Der Apostel spricht hier über den Glauben. Denn Menschen kommen einmal zum Glauben, aber dann verschiedene Umstände im Leben, verschiedene Erlebnisse, verschiedene Probleme, die wirken so in einem, dass er sich überlegt, will ich das eigentlich? Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon eine Erfahrung hat in dieser Richtung. Man nimmt den Glauben an, in diesem Moment durch eine Wirkung des Heiligen Geistes, aber dann kommt die Frage, was habe ich denn eigentlich gemacht? Ich habe auch mit einem gesprochen, der sich taufen lassen hat, und er erzählte mir, nach einer gewissen Zeit oder vielleicht ein paar Tage danach, nach seiner Taufe, hat er sich ernst die Fragen gemacht, mal Mensch, was hast du gemacht? Ist das richtig, was du gemacht hast? Es ist überhaupt nicht Verkehrtes, was der Apostel hier sagt, Gott möge euch bewahren. Es geht nicht nur darum, dass jemand sich entscheidet für Christus, sondern dass er bewahrt wird, dass er auf diesem Wege bleibt. Warum bist du ein Christ? Warum bist du Adventist? Ich mache den Unterschied da, weil auf einer Seite sind die Christen, wir sind alle Christen, aber ich habe den Eindruck, dass die Adventisten ein bisschen tiefer in die Materie reingehen. Manchmal sprechen wir mit den anderen Christen über welche Themen aus der Bibel, und ich kann euch sagen, vielleicht habt ihr auch erlebt, dass auch jemand sagt, das habe ich noch nie gehört. Es gibt viele Dinge, die neu sind, aber sie stehen in der Bibel. Normale, wichtige Dinge zu unserer Errettung, für eine Beziehung mit Jesus. Und viele gläubige Leute, sie wissen nichts davon. Deswegen sage ich, Christ zu sein, aber wenn jemand noch Adventist dazu ist, dann ist es zu erwarten, dass er auch ein bisschen tiefer in dieser Erkenntnis, in diesem, was Gott gesagt hat, tiefer ist. Was heißt es zu bewahren? Jemanden vom Fall zu bewahren. Jemanden davor zu bewahren, zurückzugehen von dem, was er entschieden hat. Können wir, dürfen wir als Christen nochmal überlegen, ob wir das wollen und ob wir auf der Seite Gottes bleiben? Oder ist es einfach so, jetzt bist du mal drin, jetzt hast du keine Chance mehr? Es gibt eine Geschichte von einem spanischen General, der damals im Mittelalter, nachdem der neue Kontinent, amerikanischer Kontinent, entdeckt wurde, da ist er mit seinen Soldaten, mit seinen Schiffen Richtung Südamerika, Lateinamerika, damals war das neu. Er wusste gar nicht, was das ist, wir wissen heute, aber damals war alles neu. Und sie kommen ans Ufer, und das ist ein Kontinent, das sind jetzt ein neues Land. Und die sind gekommen, bewaffnet, zu erobern. Da waren tausende Soldaten, waren viele Schiffe durch den Ozean mit dem Schiff. Und dann hat er angeordnet, alle Schiffe, die jetzt ausgeleert wurden, anzuzünden, zu verbrennen. Und das war auch so. Die ganze Reihe der Soldaten hat mit Trauer geschaut, wie ihre letzte Hoffnung, mal zurückzukommen zu ihren Familien, zu ihrem Land. Sie ist jetzt weg. Dieser General wollte diese Nostalgie in den Soldaten, die vielleicht kommen würde, wenn sie sich wünschen würden, ihre Familie zu sehen, bei ihren Freunden zu sein, wieder in ihrem Land zu sein, also alles vernichten. Du bist hier gekommen zu erobern, und das ist deine Aufgabe als Soldat, und es gibt kein Zurück. So steht in der Geschichte geschrieben. Und dann habe ich mich gefragt, als Gott uns ans Ufer des verheißenen Landes, wie wir in der Bibel lesen, zur Rettung gebracht hat, hat er alle Schiffe verbrannt? Hat er alle Verbindungen kaputt gemacht? Du bist jetzt hier und du hast überhaupt keine Möglichkeit, etwas anderes zu denken und anderes zu handeln. Gott ist nicht so einer. Er lässt uns unseren freien Willen. Und er möchte, dass wir aus reinem Herzen, aus vollem Herzen entscheiden, ihm nachzufolgen und nicht, weil wir gezwungen sind. Warum sollen wir bei ihm bleiben? Was kann uns überzeugen, bei Jesus zu bleiben? Die Gewalt nicht, damit erreicht man nicht. Aber was kann mich überzeugen, dass ich so bleiben kann und soll, wie ich bin? Welche Botschaft und was soll ich lesen und sprechen und denken, damit ich fest bleibe bei Jesus Christus in dem, was ich angenommen habe? Warum erzähle ich euch das? Ich habe gelesen, dass so ein Problem auch bei den ersten Christen war. Und zwar, wir lesen in der Apostelgeschichte, dass da an einem Tag 3000 neue gekommen sind im Kapitel 2 in Apostelgeschichte. Ein paar Kapitel weiter lesen wir über 5000 und dann denken wir, es ist schön, es ist, viele Menschen sind gekommen. Wir haben auch heute, hören wir über große Evangelisationen und dann hören wir hunderten Leuten, die an einem Tag getauft werden und zu Christentum kommen oder zum Glauben kommen. Die Frage, die sie hier stellt, bleiben sie alle so eifrig und treu und gläubig, wie sie am Anfang waren? Was kann diese Menschen bewahren, dass sie so bleiben? Die Apostel haben so richtig ein Problem gehabt. Und zwar, die erste Gemeinde bestand aus Judenchristen und Heidenchristen. Die Judenchristen, die haben über Jesus gehört. Jesus war nicht populär, nicht angenommen. Und es war ein Problem, wenn jemand Jesus nachfolgen möchte. Er konnte seine Stellung verlieren in der Gesellschaft. Er konnte seine Arbeitsstelle verlieren, wenn er als Jude sich so öffentlich auf die Seite Jesu gestellt hat. Und das haben sie auch in einer gewissen Maße und viele von denen viel verloren. Aber in dieser Euphorie haben sie das angenommen, was die Apostel gepredigt haben. Und Apostel Paulus hat bemerkt, dass bei einigen ihr Glaube angefangen hat zu wackeln. Und da lesen wir im Hebräerbrief, vor allem Kapitel 10, einiges davon, dass es bei einigen anfängt zu wackeln. Sie würden wieder zurückkommen, da wo sie waren. Irgendwie war das besser dort. Und er sagt ihnen, überlegt euch mal. Und vielleicht aus diesem Grund hat er auch dann den Hebräerbrief geschrieben, um sie zu ermutigen. Übrigens, beim Hebräerbrief, die Bibelkommentatoren, die sind nicht einig, wer den Hebräerbrief geschrieben hat, das wisst ihr, weil da nicht steht, wer geschrieben hat. Aber nach dem Stil, nach den Worten, dann wird auf jeden Fall dem Apostel Paulus zugeschrieben, dass das seine Art ist, wie er geschrieben hat und Menschen angesprochen hat. Also für ihn war sehr wichtig, dass er die Menschen ermutigt, da zu bleiben auf dem, was sie angefangen haben. Denn wenn jemand nur euphorisch etwas aufgenommen hat und jetzt sich entschieden hat, und manchmal haben wir auch Bedenken über die Christen, die sich so schnell entscheiden, Jesus nachzufolgen. Ihr kennt diese Evangelisten aus USA, die so gut reden, die so etwas sprechen, und da sind so viele Leute, vor allem in den armen Ländern, die dem zuhören. Und dann gibt es welche, die danach sagen, wer ist bereit, sein Herz Jesus zu übergeben und sich taufen zu lassen? Und in diesem Moment melden sich Leute, kommt alle nach vorne. Wir haben einen gefragt, ob sie alles so bleiben, wie sie waren. Dann hat er uns ehrlich gesagt, es bleiben nicht alle. Es gibt eine gewisse Quote, wo die Leute tatsächlich verlassen den Weg, den sie angefangen haben. Und deswegen ist es uns sehr wichtig, dass Gott uns bewahrt und unseren Glauben. Dann hat jemand solche Christen, wisst ihr, wie die solche Christen genannt wurden? Ein bisschen zum Schmunzeln. Mikrowelle-Christen. Habt ihr schon gehört, für die Mikrowelle-Christen? Mikrowelle, wenn du etwas aufwärmen möchtest, dann steckst du das in die Mikrowelle rein und es wird sehr schnell warm. Aber es wird auch sehr schnell kalt. Und diese Erfahrung machen wir manchmal. Es wird sehr schnell warm, aber verhältnismäßig wird es auch sehr schnell kalt. Und da sagt jemand, solche Mikrowelle-Christen, die soll man besonders für sie beten, dass Gott sie bewahrt in dem, was sie entschieden haben. Viele Probleme bringen Menschen dazu, zu Jesus zu kommen. Es gibt welche, die Probleme haben, vielleicht an der Arbeit, am Arbeitsplatz, oder finanzielle Probleme oder gesundheitliche Probleme. Und dann sprechen sie mit jemandem, der an Gott glaubt. Und wir kennen diesen Satz, wo jemand sehr leicht sagt, komm du nur zu Jesus. Komm du nur in die Gemeinde. Nur Jesus kann dir helfen. Alle deine Probleme, die du hast, wenn du zu Gott kommst, er wird dir das alles lösen. Ich habe ein bisschen Bedenken, wenn jemand so predigt. Gott ist imstande, als allmächtiger Gott uns zu helfen. Jesus ist der größte Arzt. Und da lesen wir in der Bibel, was er alles gemacht hat, wo er auf unserer Erde war. Aber warum sind nicht jetzt lauter gesunde die Christen sind nicht nur gesunde Leute. Es gibt auch Kranken unter den Christen. Und so weiter. Ich habe auch mit den Leuten gearbeitet. Einmal habe ich jemanden gefragt, warum willst du dich taufen lassen? Wisst ihr, welche Antwort ich bekommen habe? Ja, ich habe so viele finanzielle Probleme und ich schaffe es nicht. Ich habe auch so viele Schulden und ich habe gehört, dass nur Gott mir helfen kann. Und ich möchte kommen, in der Hoffnung, dass er mir hilft mit meinen Problemen. Wenn wir so zu Gott kommen, dann werden wir manchmal auch etwas anderes erleben. Das ist nicht die Beweggründe, warum wir zu Gott kommen sollen. Apostel Paulus macht sich Sorgen für die Christen, und dann sagt er ihnen, vor allem im Hebräerbrief, ich möchte jetzt mit euch in kurzem, in einem Schnelllauf, einige Gedanken aus dem Hebräerbrief nehmen und mit euch teilen. Paulus sagt Folgendes, Jesus ist der Beste. Es gibt keinen besseren als Jesus. Hey Leute, wir haben Jesus. Jesus ist der Beste. Wohin sollen wir gehen? Und so fängt er diesen Brief an im Kapitel 1, Vers 1. Gott hat früher mal durch die Propheten gesprochen. Und die Juden vor allem, sie haben so viel von den Propheten gehalten. Gott hat gesprochen durch die Propheten. Aber in dieser letzten Zeit spricht er durch Jesus und er ist der Beste. Wenn wir ihn verpassen, dann haben wir etwas verpasst. Er ist höher als alle Propheten. Gott spricht durch ihn. Und dann, wenn man weiter Kapitel 1 liest, kommt man auf Gedanken, dass Jesus auch mit den Engeln verglichen wird. Und dann sagt er, er ist höher als alle Engel, denn er hat eine bessere Position als die Engel. Sogar Gott, der Allmächtige, hat allen Engeln gesagt, sie sollen Jesus anbeten. Also Leute, wenn wir Jesus gefunden haben, Jesus ist der Beste und wir sollen mit Jesus bleiben. Und das hat die Juden so richtig angesprochen oder für die Juden gedacht, weil sie sich mehr auf die Propheten mit den Propheten gerechnet haben und auf die verlassen haben. Dann sagt er im Kapitel 2, Vers 14 und 15, Jesus ist der Sieger über den Tod. Jesus ist gekommen auf diese Erde als Gottes Sohn. Er hat Fleisch und Blut genommen wie ein Kind, mit nur einem Grund, dass er mit seinem Tod den Tod besiegt. Und derjenige, der Herr über den Tod war, der Satan, wurde dadurch besiegt. Und viele Menschen haben Angst vom Tod. Also sagt er hier, wenn ihr das gerade für euch habt, im Kapitel 2, Vers 15, und die Erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Also es gibt Leute, die tatsächlich Angst vom Tod haben. Ich denke, wir alle haben Angst vom Tod. Ich weiß nicht, ob bei jemandem irgendeine Angst da ist, die stärker ist als Angst vom Tod. Es gibt solche Leute, die sogar Sklaven sind in dieser Angst. Aber Jesus ist einfach der Beste. Er hat den Tod besiegt. Und wir sollen nicht mehr Angst vom Tod haben. Heutzutage sterben auch Christen, auch Nicht-Christen. Aber wir merken auch, dass die Christen auch Tod oder Verlust der Angehörigen anders verkraften als die Leute, die nicht an Gott glauben. Ich kann nicht erklären, warum. Wahrscheinlich deswegen, weil Jesus den Tod besiegt hat und er hat eine Hoffnung uns gegeben. Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 4, Vers 13, wir kennen dieses Wort, lesen wir sehr oft bei der Beerdigung. Ich schreibe euch, dass ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Die Bibel macht hier einen Unterschied zwischen denen, die eine Hoffnung haben und denen, die keine Hoffnung haben. Diejenigen, die an Jesus glauben, wenn er auferstanden ist, dann hat er versprochen, er will sie auch wieder zum Leben bringen. Und das kann er, weil er Gott der Schöpfer ist. Ein Geheimnis, wie wir in der Lektion gesagt haben, schwer zu verstehen. Aber so ist es. Leute, Jesus ist der Beste und wir sollen ihm nachfolgen. Dann später erwähnt er Jesus als den hohen Priester. Für das Volk Gottes war dieser Dienst vom Hohenpriester sehr wichtig. Er war so ein Mittler zwischen Gott und Menschen. Aber das Problem für die Hohenpriester war, die hier auf Erden waren, weil sie gestorben sind. Für diesen Hohenpriester sagt der Apostel hier, er lebt ewig. Er musste nicht sterben. Und deswegen kann er uns ewig vor Gott auch vertreten und uns auch helfen. Das ist etwas, was dieser Jesus hat. Und er litt auch, wo er auf Erden war. Er kennt dein Leiden. Nicht, dass du mit jemandem sprichst, der da gar keinen Bezug darauf hat, wo du leidest, sondern du kannst ihm alles anvertrauen. Denn er wurde versucht. Er hat gelitten. Er hat alles mitgemacht als Mensch. Und von daher kann er uns verstehen und uns helfen, da wo wir sagen, kein Mensch kann mich verstehen, doch dieser hohe Priester kann dich verstehen. Christus ist einfach der Beste. Das ist die Botschaft von Apostel Paulus in diesem Brief und sogar gleich am Anfang. Jetzt möchte ich zum zweiten Punkt kommen. Was tun wir, wenn Entmutigung kommt, wenn Zweifel kommt? Wir sind Menschen. Und manchmal kommt Entmutigung. Und Paulus schreibt das, weil er gemerkt hat, dass die Leute entmutigt werden. Sie würden gerne zurückgehen, aber geht nicht zurück. Wohin denn zurück? Was tun wir, wenn Entmutigung und Zweifel kommen? Ehrlich gesagt, mit Zweifel kämpfen wir in unserem Leben überhaupt. Wenn du eine große Anschaffung machst, Sebastian hat über Küche erzählt, ich kann euch über Auto erzählen, und zwar, man möchte ein Auto kaufen, man möchte etwas Besseres kaufen, man spart Geld an und dann gibt man einiges fürs Auto und dann nach ein paar Wochen, wo du das Auto hast, merkst du was und dann sagst du, ob das die richtige Wahl war, ist eine andere Frage. Oder wenn jemand eine Wohnung kauft, ein Haus oder eine andere Anschaffung, größere Anschaffung, dann sagst du, ob das das Richtige war. Jemand wählt seine Ausbildung, sein Berufsleben. Es gibt Leute, die auch anfangen zu arbeiten und nach ein paar Jahren, was sie erleben in diesem Beruf, sagen, ob das das Richtige war. Also es kommen Zweifel. Und sehr schmerzhaft ist, wenn jemand auch zu seinem Partner, Ehepartner, irgendwann mal denkt, ob der Wahl der Beste war. Ob die Wahl die Beste war. Das heißt, vielleicht hätte ich was anderes. Jemanden anderen heiraten können. Wenn das so kommt, vorkommt in einer Ehe, das ist dann traurig. Aber wir kämpfen mit diesem Zweifel das ganze Leben lang. Und natürlich, nicht zuletzt, kommt auch der Glaube. Du hast jetzt etwas gehört. Die Bibel ist das Wort Gottes. Und dir hat das gut gefallen. Und du triffst eine Entscheidung, du möchtest Jesus nachfolgen. Und da gehst du den Weg Jesu. Irgendwann mal fragst du dich, ob die Adventgemeinde die beste ist. Oder tatsächlich die Gemeinde ist, die so richtig die Erkenntnis des Wortes Gottes hat. Oder vielleicht eine andere Gruppe. Das ist etwas, was uns Menschen begleitet durch unser Leben. Da kann nur helfen, wenn du jeden Tag aufs Neue fragst, erforscht, betest, dass Gott dir zeigt, was du eigentlich gemacht hast. Der Apostel Paulus, der begegnet solchen Leuten und er möchte sie auch ermutigen. Wenn der Zweifel kommt, das ist keine Sünde, sondern wenn in dieser Situation du überlegst. In Kapitel 10 möchte ich gerne mit euch ein paar Texte lesen.
Welches Buch?
Hebräerbrief, Kapitel 10. Wenn solche Gedanken kommen, erstens, was der Apostel hier uns ans Herz legen möchte, im Vers 32. Denkt aber der früheren Tage, an denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, erduldet habt, einen großen Kampf des Leidens, in dem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden seid, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es so erging und so weiter. Vor allem Vers 32. Wenn dir irgendwelche Zweifel kommen, erstens, was du machen kannst, denke an die früheren Tage. Denke an die Zeit, wo du Jesus angenommen hast, wo du die Entscheidung getroffen hast, Jesus nachzufolgen. Aus welchem Grund hast du das gemacht? Wie war das in dieser Zeit? Was hast du gedacht in dieser Zeit? Und diese Gedanken von damals sollst du erneuern in deinem Denken. Das sagt Apostel hier den Hebräern, den Juden, die überlegt haben, ob das richtig war. Wenn wir nicht vergessen, wie Gott uns in der Vergangenheit geführt hat, was er mit uns alles erreicht hat, was wir mit ihm erreicht haben. Das ist auch ein Satz von Ellen White, die gesagt hat, wir haben für die Zukunft nichts zu fürchten. Es sei denn, wir haben vergessen, wie Gott uns in der Vergangenheit geführt hat. Auch im Psalm 103 haben wir dieses Wort, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nie, was er dir Gutes getan hat. Denke an die Güte Gottes, die du in deinem Leben erlebt hast, egal wie viele oder wenige es waren. Vielleicht war viel mehr etwas Schmerzhaftes, was du erlebt hast, aber es war auch etwas Gutes, was du richtig als ein Segen Gottes bekommen hast. Denke daran und das wird deinen Glauben auch stärken. Im Vers 35 sagt er weiter. Darum werft euer Vertrauen nicht weg. Er spricht die Menschen an, die imstande sind oder in der Lage sind, genau jetzt das Vertrauen wegzuwerfen. Manchmal, welche Erlebnisse, wie ich gesagt habe, führen den Menschen dazu, das Vertrauen zu Gott wegzuwerfen. Und er möchte sie ermutigen und sagt, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Und jetzt Vers 37. Denn nur noch eine kleine Zeit, Leute, nur noch eine kleine Weile, so wird kommen der, der kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. Nicht jetzt müde sein, nicht jetzt schlapp machen, wo wir tatsächlich an der Schwelle des neuen Reiches Gottes stehen, so wie die Bibel das sagt. Und die andere Macht, die böse Macht, möchte jetzt mal etwas anderes vor uns stellen und vielleicht zurückzugehen. Das ist nichts. Paulus sagt hier, denkt an die Erfahrungen, die ihr mit Gott gemacht habt. Und erzählt auch diese Erfahrungen. Nicht, dass du nur gedanklich denkst, sondern erzählt das. Wenn du das erzählst, das ist viel stärker, als wenn du nur daran denkst. Und noch etwas, werft euer Vertrauen nicht weg. Leute, noch eine kleine Zeit, noch eine kleine Weile, noch ein wenig Zeit. Jesus kommt schon. Seine Schritte hört man schon. Vor allem wir heute, wenn wir die Nachrichten hören und politische und überhaupt Situation in der Welt und alles, was in der Natur passiert und wo alles kaputt ist. Und diese Woche höre ich in den Nachrichten, dass in Kapstadt, vielleicht habt ihr auch gehört, Wassermangel ist. Und sie haben jetzt, wie war das, hatten wir gehört, 50 Liter pro Tag und nichts mehr. Das heißt, auch wenn du aufs Klo gehst, auch wenn du das machst, auch wenn du badest, auch duschst und so, es gibt Leute, vor allem bei uns in Deutschland, die sehr gerne unter der Dusche warmes Wasser und dann verbringen sie. Aber dort geht nicht so. Und zum Trinken und zu kochen, und das ist jetzt mal ein Alarm. Da denke ich mal, bei uns hier so viel Wasser, es wird Überschwemmungen. Woanders ist es anders. Oder irgendwo ist Hitze in der Welt. Und in Amerika und Kanada in diesem Winter die Temperaturen bis minus 50 oder so. Irgendwie in der Natur ist es nicht mehr wie so früher. Die Natur kann nicht mehr halten. Es ist alles kaputt gemacht. Und das ist alles in der Bibel beschrieben. Und wir sind in dieser Zeit gekommen. Und dass wir nicht über Menschen und Reiche sprechen, wie das alles passiert. Paulus sagt hier, noch wenig, halte durch und nicht zurückkommen. Und das ist eigentlich die Botschaft, die er uns hier sagen möchte. Wie schaffen wir das? Dann hat er in Kapitel 11 so eine ganze Reihe der Glaubenshelden, wir kennen diese alle Aussagen von ihm, die haben so viel für Gott getan und sie waren so treu zu Gott. Aber es gibt ein Aber. Im Vers 39 und 40 sagt der Apostel Folgendes. Diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht erlangt, was verheißen war, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat, denn sie sollten nicht ohne uns vollendet werden. Mit anderen Worten, das ist für uns, Kapitel 11, Vers 39 und 40, das ist eine Botschaft für uns. Alle die durch die Jahrhunderte, die waren so gläubig, und sie haben wegen ihrem Glauben auch so viel Schmerz und Probleme gehabt und alles. Und sie haben Zeugnis bekommen, dass sie auf der Seite Gottes sind. Aber das ist noch nicht vollendet. Gott hat nicht ihnen gegeben, was er verheißen hat. denn er will, dass auch wir dazu kommen. Er hat aber einen Tag festgesetzt, wann er das machen möchte. Und dann zum Schluss kommt er. Er kommt nicht zum Schluss, aber ich möchte zum Schluss kommen. Und zwar, wie erreichen wir das alles? Im Kapitel 12 in Hebräer möchte ich noch Verse 1 und 2 lesen. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist. Und jetzt kommt's. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens und so weiter, der, obwohl er hatte Freude haben können und er hat Kreuz genommen. Also schaut auf Jesus. Auch auf dieser Stelle sagt er, der Jesus ist einfach der Beste und nur er kann uns helfen. Nur wenn wir auf ihn schauen. Auf jemanden schauen, das heißt nicht nur mal kurzfristig sehen und fertig, sondern mit anderen Worten, dieser Gedanke sagt ihr, fixiert euren Blick auf Jesus und dann werdet ihr neue Kraft bekommen. Es gibt keine andere Motivation, bei Christus zu bleiben, nur Jesus, wenn jemand täglich mit Jesus sich beschäftigt. Es gibt keine andere Möglichkeit, den Zweifel zu überwinden, oder wenn er entmutigt ist, keine andere Möglichkeit, sondern nur täglich auf Jesus zu schauen. Es gibt keinen anderen Weg, die Sünde zu besiegen, nur auf Jesus täglich fixiert zu werden. Und das ist auch der Grund oder die Botschaft von diesem ganzen Brief, was Paulus geschrieben hat, wie gesagt, am Anfang gerichtet an die Menschen, die den Weg angefangen haben und vielleicht jetzt mal überlegen, wie ob oder ob das überhaupt, Paulus sagt, das ist ein besserer Weg. Wenn jemand auch abfällt, er kann diesen besten Weg verlassen. Er wird sicher irgendwo sich zurechtfinden. Aber er müsste dann auch im Gewissen leben, damit leben, dass er etwas Besseres verlassen hat. Leute, sagt Paulus, Jesus ist einfach der Beste. Und nur er kann uns helfen. Als ich darüber gelesen habe und als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, habe ich mir gedacht, das ist interessant für mich und vielleicht auch für die Gemeinde, für eine Predigt. Denn wir kämpfen auch heute in unserem Leben mit verschiedenen Gedanken. Wir sind nichts anderes als die ersten Christen damals oder als die Christen im Laufe der Jahrhunderte in der Kirchengeschichte. Wir kämpfen. Ein Leben auf dieser Erde ist ein Kampf. Kampf gegen den Bösen, Kampf gegen die Sünde. Und wer wird am Anfang Sieger sein? Am Ende Sieger sein? Das hängt nicht nur von Jesus ab, sondern das hängt auch von dir ab, wenn du das willst. Gott hat nicht alle Schiffe kaputt gemacht, dass du nicht mehr zurückgehen kannst. Er gibt jedem seinen freien Willen. Aber in diesem Zustand, in deinem freien Willen, entscheide dich für Jesus. Es gibt keinen Besseren, als er ist. Er ist einfach der Beste. Und ich würde auch euch wünschen und uns allen, dass wir auch, wenn wir darüber nachdenken, was tun wir eigentlich, was wollen wir, Glaube an Jesus ist nicht nur etwas, was nebenbei läuft im Leben. Wenn das anfängt, nur nebenbei zu laufen, dann ist es nicht, das Ziel ist nicht erreicht, sondern der Glaube ist etwas, was in mir ist. Jesus, der in mir ist, er ist der Beste. Und ich möchte nicht ihn nur nebenbei haben, ich habe so viele andere Freunde, alles, viele anderes zu tun und so. Und Jesus, naja gut, wenn ich immer mal Zeit habe, dann kann ich mal auch etwas lesen, wenn nicht, dann nicht. Wenn jemand so denkt, er wird sein Ziel nie erreichen. Aber Paulus sagt hier, schaut auf ihn, fixiert euer Blick auf ihn, jeden Tag aufs Neue. Schaut, was er gemacht hat, liest in seinem Wort, in der Bibel, in den Evangelien. Wenn wir ihn gut kennen und wenn wir ihm nachfolgen wollen, dann wird er uns diesen Sieg schenken, der uns am Ende in Reich Gottes bringen möchte. Und das ist unser Ziel. Das wünsche ich uns allen und möge Gott uns begleiten in unserem Leben, dass wir immer solche gute Entscheidungen treffen für Jesus. Amen. Wir wollen zusammen beten. Großer Gott, lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Sabbattag, für diesen Gottesdienst, auch für diese Predigtstunde, für dein Wort. Du hast uns angesprochen, du hast uns daran erinnert, dass auch wir vielleicht, wie die Christen damals, uns doch Gedanken gemacht haben, was machen wir, was tun wir, wie geht's weiter? Bitte dich, dass du auch uns stärkst dabei, dass du uns hilfst, zu richtigen Entscheidungen zu kommen. Herr Jesus, du bist einfach der Beste. Was kann uns diese Welt noch anderes anbieten? Etwas, was so bleibt wie du, etwas, was so helfen kann wie du. Hilft uns, dass wir das verstehen und dass wir jeden Tag aufs Neue zu dir blicken. Dass wir unseren Blick auf dich fixieren und dass wir uns ständig fragen, ob du mit mir bist, ob du mir hilfst. Es ist nicht immer leicht, wenn wir auch Probleme haben, wenn wir auch Schmerzen haben. Auch in diesen Situationen bitten wir dich, dass du uns begleitest, dass du uns in deiner Hand trägst. Du kennst unsere Ängste. Du kennst unsere Probleme. Herr Jesus, du bist so ein hoher Priester, der hier gelebt hat, der alles kennt. Und deswegen kannst du auch mehr helfen. Nicht einer von irgendwelcher Ferne, sondern einer, der so ist wie wir. Und das ist auch ein Geheimnis. Hilft uns, das zu verstehen, uns völlig auf dich zu verlassen. Und wenn Zweifel kommen, hilft uns, dass wir uns erinnern an die guten Tage, an deinen Segen, den du uns gegeben hast, an viele Erfahrungen, die wir mit dir gemacht haben, dass wir das auch erzählen und dass das auch etwas ist, was unseren Glauben auch befestigen kann. Wir danken dir, dass du das tun möchtest. Bitte dich, begleite uns in unserem Alltag, wir brauchen dich. Bitte dich für jeden Einzelnen, für unsere Jugendlichen, auch für die Älteren, jeder braucht deine Hilfe, steh du jedem bei. Wir danken dir dafür und wir loben und wir preisen deinen Namen. Im Namen Jesu, lieber Vater. Amen.